Wir gehen heute weiter in der Gottesdienstserie Josef, Gottes Geschichte hinter der Krise. Vor zwei Wochen haben wir den ersten Teil zu dieser Josefs Geschichte gehört und wir haben gesehen, eigentlich menschlich gesehen, ist die Geschichte von Josef nach dem ersten Kapitel schon zu Ende. Er wird geboren in eine ziemlich verkorkste Familie hinein, ausgestattet mit einer nicht so ganz leicht umgänglichen Persönlichkeit. Also er hat es den anderen auch nicht leicht gemacht. Die anderen haben es ihm aber auch nicht leicht gemacht. Seine Brüder waren ziemlich boshaft zu ihm. Und auch Gott scheint so in der Anfangszeit von Josef keine große Rolle gespielt zu haben. Und so führt diese Situation, in die Josef hineingeboren wird, die ersten 17 Jahre seines Lebens verbringt, mitten in die Krise. Seine Brüder nutzen die Chance, als sie sich ihm bietet und beseitigen Josef. Sie bringen ihn zwar nicht um, aber verkaufen ihn als Sklaven an Händler und sagen dem Vater, dass Josef nicht mehr lebt. Es ist eine ziemlich schlechte Ausgangslage, wenn man so drauf schaut. Auf einen Punkt, wo man sagen könnte, ja, da können wir uns vorstellen, dass da doch eine große Geschichte daraus erwächst, dass Gott noch etwas mit diesem Mann vorhat. Menschlich gesehen ist es eigentlich der Schlusspunkt oder zumindest nicht mehr viele vorstellbar, was da kommt. Aus Gottes Perspektive beginnt hier aber ein völlig neues Kapitel in der Geschichte, die er mit Josef schreibt, die er mit dieser Welt hat. Und dieses erste, nächste Kapitel in dem Josefs Buch, Kapitel 39, haben wir vorhin gehört, Josef kommt mit diesen Händlern nach Ägypten und wird dort an einen Mann namens Potiphar verkauft als Sklave. Potiphar, ein Oberbefehlshaber, wahrscheinlich ein Militär, ein Hofbeamter beim Pharao, also ein sehr, sehr mächtiger Mann, der mitten im Zentrum der Macht arbeitet, der vermutlich viele Diener, viele Angestellte, viele Sklaven hatte, auch viele Ländereien, viele Häuser, viel Besitz, was es zu verwalten gab. Und Josef kommt als Sklave mitten hinein zu diesem Potiphar. Fern der Heimat, fern seiner Familie, aber auch ohne Rechte. Ein Sklave, er ist dort ohne einen Anwalt, ohne Familie, völlig auf sich gestellt. Und eigentlich nur noch Gott ist derjenige, der ihm in dieser Situation beistehen kann, von dem er weiß, er hat meinen Vätern, Abraham, Isaak, Jakob, meinen Urvorfahren, denen hat er dieses Versprechen gegeben, dass er mit ihm ist. Das ist der einzige Halt, den Josef in dieser Situation noch hat. Und wenn wir diese Geschichte so hören, merken wir, ja, es scheint irgendwie auch zu tragen. Josef scheint mit ihm zu sein, scheint ihm zu helfen dort in der Fremde. In Versen 1 und 2, in Kapitel 39, da heißt es, und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dort hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef. Der Herr war mit Josef, ganz entscheidend in diesem Kapitel. Und wenn wir hineinschauen, was passiert durch dieses Der Herr war mit Josef, dann merken wir, es passiert eine ganze Menge. Es ist ziemlich erstaunlich, was passiert dadurch, dass der Herr mit Josef ist. Zum einen steht hier, alles, was Josef tut, gelingt. Alles, was Josef anpackt, wird ein voller Erfolg. Also Maria, wenn Josef ein Schüler wäre, müsste nicht lernen, sondern wenn er in der Arbeit schreibt, ist er zu gut. Oder wenn ein Typ mit dir in der Werkstatt ist und wenn er Auto anfasst, dann fährt das wieder aus der Werkstatt. Es gibt kein Auto, was nicht mehr rausfällt. Also alles, was er tut, gelingt. Wahnsinn, ne? Also so eine Person. Gott schenkt Gelingen. Aber nicht nur das, sein Leben beeindruckt auch. Also er hat wirklich ein Leben mit Ausstrahlung. Der Chef von ihm, Potiphar, er nimmt wahr, das, was bei dem Josef im Leben passiert, das ist nicht mehr ganz normal. Und da bekommt er jetzt mit irgendwas Göttlichem zu tun. Aus der Sicht des Neuen Testaments könnte man vielleicht sagen, naja, Potiphar war wirklich so ein Licht, das geschienen hat in seiner Situation hinein. Er hat eine göttliche Ausstrahlung. Menschen haben bemerkt, dass er ein wirklich gesegneter Mensch ist. Und deswegen macht er Karriere. Man muss sich nochmal vor Augen halten, er ist ein Sklave. Er ist jemand, der dort ohne Rechte hinkommt. Und es geht schnell, dass er Gunst in den Augen seines Herrn findet und er immer weiter aufsteigt. Und dann heißt es in diesem Text, am Ende kümmert sich Josef um alles von Potiphar, außer sein Brot. Da hat sich Potiphar nur selbst drum gekümmert. Und es meint so diese ganz privaten Angelegenheiten, das hat Potiphar auch selber gemacht. So um seine Frau gekümmert, das hat er noch gemacht. Aber alles andere, das war die Aufgabe von Josef. Und er arbeitet nicht nur dort sich rund, sondern er wird dort auch zum Segen für andere. Es ist erstaunlich, dass man hier liest, Potiphar hat gemerkt, dass das, was er so an seinen Ländereien hatte, aufgeblüht ist. Alles, was in seinem Haus passiert ist, hat gedeiht. Und Gott segnet alles durch Josef hindurch. So dieser Segen schwappt von ihm über, könnte man sagen, auf dieses fremde Land, auf auch eine fremde Religion, einen fremden Kult, den er dort trifft. Josef, dieser Mann, der Gott bei sich hat, er strahlt aus und Segen geht von ihm hinüber in diese fremde Kultur. Und nicht zuletzt steht hier drin, Josef selbst, er strahlt vor Schönheit. Das war ein hübscher Mann, ein junger, guter, gut aussehender Mann. Und in Bayern würde man sagen, fescher Bur. Aber nicht nur äußerlich, sondern in der Bibel ist dieses Aussehen auch etwas, was die ganze Person beschreibt. Also man kann sagen, er hatte einen gesegneten, einen guten, einen schönen Charakter. Das war jemand, den man schon äußerlich gesehen hat, Gott ist mit ihm, er ist beschenkt, er ist gesegnet in seinem Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man das so liest und sieht, dann möchte man fast so innerlich mitnicken und sagen, ja, der hat wirklich ein Leben, was gesegnet ist von Gott, ein gelingendes, ein Leben, wo man wirklich voll zustimmen würde und sagen, ja, Gott war mit. Das sieht man, Josef, da war mit dem Leben. Man könnte sagen, das Leben läuft so richtig rund, geht so richtig voran, trotz seiner schwierigen Situation. Und dann kommt der große Crash. Dann fährt dieses rundlaufende Leben voll gegen die Wand. Und warum passiert das? Warum gibt es diesen Cut in diesem großen Aufstieg von Josef? Einzig und allein, weil er genau das Richtige getan hat. Die Frau von Potiphar findet den jungen, hübschen, attraktiven Josef auch schön. Und sie will was mit ihm anfangen. Aber Josef sagt, nein, ich möchte meinem Gott treu bleiben. Hier drin steht, er möchte nicht gegen den Herrn, also damit meint er gegen seinen Chef, gegen Potiphar möchte er sich nicht verschuldigen, aber auch nicht gegen den anderen Herrn, den viel größeren Herrn, gegen Gott. Er möchte das tun, was richtig ist. Aber die Frau versucht Tag und Tag ihn irgendwie rumzukriegen und er bleibt sich aber treu, geht keine Kompromisse ein. Und am Ende wehrt er sich sogar mit Händen und Füßen dagegen, aber verliert in dem Kampf mit der Frau sein Oberkleid, es bleibt im Zimmer von der Frau liegen. Und dann passiert es so, dass, wie wir es gehört haben, die Frau sagt, na, der Potiphar wollte eigentlich was von mir. Und sie sagt es ihrem Mann. Und sie dreht das, was passiert ist, eigentlich um. Und plötzlich merken wir, dass Potiphar von diesem großen Aufstieg mitten hinein in den Crash kommt, mitten hinein in die Krise. Vorhin hieß es immer, der Herr war mit Josef. Kann man das jetzt immer noch sagen? Der Herr war mit Josef. Deswegen wollten Menschen versuchen, ihn wegzukriegen von Gott. Sie wollten ihn dazu verführen, ihn zu versuchen, das Falsche zu tun. Gott war mit Josef. Deswegen wurde er aufs Übelste verleumdet. Deswegen wurde ihm was angehängt, was er nicht getan hat. Deswegen ist er Zorn ausgesetzt. Interessant, dass Potiphar gar nicht geschrieben wird, dass er zornig auf Josef ist. Es ist nur zornig hier. Vielleicht hat er geahnt, der Josef würde sowas nicht machen, aber er konnte sich nicht wehren. Deswegen ist Josef Zorn ausgesetzt. Josef hat keine Möglichkeit, sich zu rechtfertigen. Wenn man den Text so hört, fällt es einem gar nicht so auf. Aber wenn man es nochmal nachliest, Josef kommt gar nicht mehr zu Wort. Josef hatte nicht mal mehr die Chance, in diesem Text nochmal was zu sagen, sondern ich weiß gar nicht, oder nochmal was zu verhandeln, sondern er kommt nicht mehr zuvor. Er kann sich nicht rechtfertigen. Und deswegen wird er am Ende unschuldig bestraft, in den Knast geworfen. Zwar nicht in die Todesstrafe, die der Potiphar auch verhängen hätte können, aber er sitzt im Gefängnis. Wenn man das so liest, dann kommen einem schon die Fragen, was war jetzt mit diesem, der Herr war mit Josef? Wo war denn Gott jetzt? Was soll das heißen? Alles passiert, war Gott immer noch mit ihm? Und dann lesen wir am Ende, der Herr in seiner Treue stand bei Josef. Er verschaffte ihm Gunst bei dem Gefängnisverweis. Also der Text sagt, Gott war die ganze Zeit bei uns. Gott stand die ganze Zeit bei Josef. Er war ihm treu, er war mit ihm. Als es bergab ging, und dann mitten in diesem Crash. Bis jetzt gibt es Situationen, da kann man von den äußeren Umständen drauf schließen, ob bestimmte Personen da sind oder nicht da sind. Also Situationen, wo man draufschaut und merkt, manche Personen sind sie da, aber sind sie nicht da. Zum Beispiel Wundersituationen. Hier lümmelnde Schüler auf den Klassenbänken. Wir sehen die Situation und ahnen, der Lehrer ist vermutlich nicht da. Oder anderes Beispiel. Ich vermute, dass die Eltern auf diesem Bild gerade nicht im Raum waren. Oder sie wollten die künstlerische Art bei ihrer Tochter fördern. Aber wir denken, nein, die Eltern waren nicht da. Ein Bild habe ich noch. Da waren die Eltern ganz bestimmt nicht da, als der Junge hier im Farbeimer getaucht hat. Das sind Situationen, die sehen wir und sagen, ja, derjenige oder diejenige war nicht da. Der Lehrer war nicht da, die Eltern waren nicht da. Ich habe mich gefragt, denken wir in Bezug auf Gott manchmal nicht ganz genauso? Dass wir sagen, schau mir mein Leben an, ich sehe, welche Situation dort ist. Und ich weiß, Gott ist nicht da, weil die Situation ist so schlecht. Oder andersrum, meine Situation ist so gut. Und wenn ich darüber nachdenke, ich merke, ich, jetzt hilft mir Gott, jetzt segne Gott. Jetzt ist es manchmal genauso, dass wir von außen auf die Situation, auf die Umstände schauen und dann wissen wir, Gott ist da, Gott ist mit uns oder Gott ist eben nicht da, der zeigt sich nicht, hat sich irgendwie zurückgezogen. Er ist irgendwie gerade nicht mit mir, nicht für mich. Zeiten, in denen alles rund läuft, in denen alles gelingt, in denen, wie bei Josef, unser Tun Früchte trägt, in denen es Ausstrahlung hat, in denen es vorangeht in unserem Leben, das ist leicht zu sagen, ja, Gott ist gerade voll am Wirken, er segnet mich gerade. Es ist leicht zu glauben, ja, der Herr ist mit mir in meinem Leben, dort wo ich hingehe, da ist er mit mir dabei. Aber was ist in den Zeiten, wenn ich abstürze? Wenn auch mein Leben gegen die Wand fährt, im Großen oder im Kleinen, wenn ich sage, alles ist gerade so ungerecht, so schwer zu ertragen, manches ist irgendwie so anders, wie ich mir das vorstelle, so schwer. Ich werde so wenig von Gott getragen, das fühlt sich zumindest nicht so an. Wie schwer ist es in dieser Situation zu sagen, ich glaube trotzdem, Gott ist mit mir. Gott ist trotzdem da. Bin mir sicher, ziemlich sicher, dass jeder von uns beide Seiten kennt. Die Zeiten, in denen wir uns von Gott begleitet und gesegnet fühlen, die anderen Zeiten. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an solche guten und schlechten Zeiten, wo du jetzt sagen würdest, wo du durchsteckst in diesem Aufstieg oder an dem Crash, in dem es nicht mehr rund läuft. Die Bibel zeigt uns, dass wir nicht so denken dürfen wie bei diesen Bildern, die wir gerade gesehen haben, wenn es um Gott geht, sondern die Bibel sagt uns, dass wir nicht von unseren äußeren Umständen darauf schließen können, ob Gott da ist oder nicht da ist, ob er mit uns ist oder nicht mit uns ist. Kurz vor der Geburt von Jesus kommt ein Engel zu Josef, dem Mann von Maria, und hat eine Botschaft im Gepäck. Und er sagt, Josef, der Sohn, den deine Frau gebären wird, der wird eine alte Prophezeiung erfüllen. War aus dem Buch Jesaja. Dieser Engel spricht zu Josef: Seht, die Jungfrau wird schwanger werden, damit meinte Maria, und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Also diese Prophezeiung. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Von Jesus her können wir diesen Zuspruch Gottes auf uns beziehen. Dass Gott uns ganz persönlich zuspricht: Ich bin mit dir, Gott ist mit dir. Das ist dieses Vertrauen, dieser Glaube, was er macht, wo wir in diese Beziehung zu Jesus hineinkommen und diesen Zuspruch empfangen. Egal wo du bist, ich bin mit dir. Und deswegen ist diese Geschichte von Josef nicht irgendwo so eine alte Geschichte, die vor tausenden von Jahren gespielt hat, sondern plötzlich finden wir uns selbst in dieser Geschichte wieder. Nämlich nicht nur Josef war derjenige, mit dem Gott ist, sondern durch Jesus heißt es, auch du darfst dich in diesem Josef wiederfinden. Auch du bist derjenige, mit dem Gott ist. Auch deine Umstände entscheiden nicht darüber, ob Gott bei dir ist oder nicht. Wenn es nicht heißt, automatisch, wenn Gott mit mir ist, wird alles gut, dann ist doch die Frage, was heißt es dann? Und hier möchte ich zwei Aspekte mit euch teilen, die in dieser Josef-Geschichte wir sehen können. Das erste, was passiert, heißt, Gottes mit uns sein macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Es ist nicht egal, ob wir an Gott glauben, ob er mit uns ist oder ob er nicht an ihn glaubt, sondern wir lesen in dieser Geschichte, Gott segnet seine Menschen, die zu ihm gehören. Er ist in ihrem Tun. Er wirkt sich aus in dem Leben. Er strahlt aus dem Leben hervor. Das ist eine Zusage, die hier drinsteckt. Gott ist bei uns und das macht einen Unterschied. Und das ist auch etwas, was andere wahrnehmen an uns. So wie bei Josef gesehen wurde, da ist jemand, der mit Gott unterwegs ist. Dort, wo wir ernst machen, wo wir mit Gott unterwegs sind, werden andere Menschen dieses wirklich an uns wahrnehmen. Und Und in diesem Wissen konnte Josef konsequent seinen Weg gehen. Er konnte sich und Gott treu bleiben, auch wenn er wusste, dass ihn das ziemlich in Schwierigkeiten bringen würde. Weil er wusste, mein Gott ist mit mir. Und egal, wie dieser Weg lang führt, er wird sich auswirken auf mein Leben. Das ist eine, es macht einen Unterschied. Das andere, was wir auch in dieser Geschichte von Josef sehen, ist, Gottes mit uns sein stößt auf Widerstand. Josef bleibt Gott treu, bleibt an ihm dran. Und genau das führt ihn mitten hinein in die Krise. Manchmal ist gerade weil wir dem treu bleiben, was Gott sich vorstellt für diese Welt, der Konflikt oder die Krise vorprogrammiert. Gott lässt zu, dass Menschen sich gegen ihn wenden. Dass diese Welt irgendwo manchmal aus dem Ruder läuft. Gott geht diesen Weg mit in die Krise. Wir sehen es in Jesus, wo er zulässt, dass Menschen sich gegen seinen Sohn wenden, gegen Gottes Sohn wenden. Petrus schreibt im ersten Petrusbrief: Wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung, denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja vor euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er für euch vorangegangen ist. Ich merke, dass das eine nicht so populäre, nicht so attraktive Seite unseres Glaubens ist, dass der Glaube auch eine unangenehme Seite hat. Petrus schreibt, so wie Jesus auf Widerstand gestoßen ist, so wie Jesus erlebt hat in seinem Leben, dass es Krisen gibt, so werden wir es als seine Nachfolger auch erleben. Auch wir werden Krisen erleben. Und das ist kein Beispiel dafür, dass Jesus nicht mehr da ist, sondern er sagt, nein, er hat es selbst erlebt. Paulus Petrus schreibt sogar, wir sind dazu berufen. Wir sind dazu berufen, Jesus nachzufolgen. Und das heißt nicht nur, immer durch das sonnige Wetter zu laufen, sondern dazu berufen, zu sein, nachzulaufen, heißt, auch in die Krisen hineinzugehen, auch dort den Fußstapfen zu folgen. Darin ist Gott nicht weg, sondern Jesus zeigt uns, ich bin mitten da drin. Ich bin da selbst durchgegangen, ich bin bei dir und werde mit dir da durchgehen. Von unseren Umständen können wir nicht darauf schließen, ob Gott da ist oder nicht da ist. Das Einzige, was uns sicher sagt, ob er da ist oder nicht da ist, ist Gottes Wesen. Und er sagt uns zu, mein Wesen heißt, ich bin für dich da. Interessant ist, dass im Kapitel 39 von der Josefsgeschichte das einzige Kapitel ist, wo Gott mit seinem Gottesnamen Jahwe genannt wird. Alle anderen Kapitel der Josefsgeschichte wird Gott immer Elohim, also Gott genannt. Hier ist das einzige Kapitel, wo Gott sich mit diesem Namen, wo er mit diesem Namen erwähnt wird. Wenn wir bei Mose später schauen, dann merken wir, Gott sagt, das ist mein Name. Und Menschen haben versucht, das zu übersetzen, wir merken das gar nicht so leicht. Manche sagen, das heißt, ich bin, der ich bin. Andere sagen, ich bin, der ich sein werde, als der ich mich in der Geschichte erweisen werde. Und es wird deutlich, Gottes Name ist etwas, was ist, auch in Zukunft ist und der Begegnung mit den Menschen. Es gibt eine Übersetzung von Martin Buber, einem jüdischen Religionsphilosoph, der gesagt hat, man kann dieses Ich bin, der ich bin auch übersetzen mit Ich bin für dich da. Das ist das Wesen Gottes. Ich bin für dich da. Und ich finde das so schön, dass es gerade in diesem Kapitel Josefs Geschichte steht. Dort, wo sein Leben voll gegen die Wand fällt, steht drin, ich bin für dich da. Mein Wesen verändert sich nicht, sondern mein Name heißt, ich bin für dich da. Egal wie deine Umstände sind, egal ob es gerade rund läuft oder ob es gerade richtig schief läuft, egal ob du mich gerade spürst oder nicht, mein Wesen heißt, ich bin für dich da. Und ich gehe mit dir durch diese Krisen hindurch. Du kannst da meine Fußstapfen sehen, weil ich der Gott bin, der sich mit mir hineinstellt in diese Krise. Das ist der Zuspruch, den uns dieses Kapitel Josefs Geschichte macht und den wir mitnehmen dürfen. In diese nächste Zeit, in die Hoch und Tiefs, die in den nächsten Wochen auf uns warten, vielleicht in den nächsten Tagen, diesen Zuspruch Gottes zu hören. Ich bin für dich da. Und das wird einen Unterschied machen.